Und reicht es mit einer Idee sozusagen dahin zu kommen und einem groben Businessplan, oder muss ein Unternehmen schon gegründet sein, um da beraten werden zu können? Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir hier ein Interview zu geben. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Andreas Heyer. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Bin 58 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Bin seit 2009 in dieser Funktion in Bremen tätig. Also mittlerweile auch schon jetzt dann über 11 Jahre. Und habe eben die tolle Aufgabe, eben die Wirtschaftsförderung des Landes im Wesentlichen, aber auch der Stadt Bremen zu leiten und auch durch die verschiedenen Veränderungsprozesse zu führen.
Zur Wirtschaftsförderung kommen wir gleich. Einmal noch zu Ihnen. Sie waren ja vorher im Finanzsektor unterwegs, unter anderem bei der Sparkasse und der Norddeutschen Landesbank.
Ja.
Muss man vorher in dieser Branche unterwegs zu sein, um Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung zu werden, oder hat das wenig damit zu tun?
Nein, ich glaube nicht, aber es ist auch kein Nachteil, weil man hat das ja nicht als Berufsziel in dem Sinne, sondern ich bin ja klassisch den Bankenweg gegangen und habe das auch begleitet durch entsprechende Weiterbildung, war dann Direktor bei der Sparkasse in Hannover, einer der größten Sparkassen Deutschlands. Und da hat man natürlich auch einen Überblick darüber, wo die Leistungsfähigkeit oder die Leistungsgrenzen von Unternehmen sind. Weil ich habe mich immer um die Unternehmensfinanzierung und Unternehmensbetreuung gekümmert. Und da kommen Sie irgendwann automatisch in die Standortfrage hinein. Also welche Rahmenbedingungen muss man eigentlich setzen, damit Unternehmen sich neben den finanziellen Rahmenbedingungen auch gut entwickeln können? Und das führte dazu, dass ich dann bei einem Projekt eben von McKinsey mit der Region Hannover, also Wirtschaftsentwicklung neu zu definieren, in die Lenkungsgruppe von Seiten der Banken gegangen bin und dann nach Abschluss des Projektes auch gebeten worden bin, das neue Projekt in Form eines neuen Unternehmens auch aufzubauen und zu leiten. Und da war dann schon eine Logik damit verbunden, wenn man die Entwicklung sieht. Aber es ist sicherlich nicht vom Nachteil, wenn man aus dem Bereich kommt. Aber komme da nicht aus dem öffentlichen Verwaltungsbereich. Also ich bin da
Okay.
nicht in dem Bereich groß geworden und habe mich auch immer eigentlich wohlgefühlt, dass ich doch die Unternehmensseite sehr gut verstehen kann, weil ich da sehr lange Erfahrung habe und habe ja auch Leitungserfahrungen in Bereichen gehabt, wo es um Sanierung und Intensivbetreuung geht, allerdings auch um Existenzgründung und Wirtschaftsentwicklung ging. Also dieses breite Spektrum hat mir sicherlich nicht geschadet, wenn ich mich um die Belange der Unternehmerinnen und Unternehmer hier am Standort Bremen kümmere.
Bevor wir tiefer reingehen, was genau macht denn die Wirtschaftsförderung hier in Bremen?
Also ich denke mal, man muss das von der einfachen Betrachtungsweise her, ist es so, die Aufgabe einer Wirtschaftsförderung sollte es zunächst einmal immer sein, Arbeitsplätze, die am Standort sind, zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und Rahmenbedingungen so zu organisieren, damit Unternehmen sich gut an diesem Standort im Vergleich zu anderen Standorten auch sogar besser entwickeln können, damit sie nachhaltig hier wirtschaften und aus dieser Wirtschaftskraft heraus eben dann wieder dem originären Ziel sehr nahe kommen, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Das ist, glaube ich, das Hauptmotiv, was wir haben. Allerdings gibt es jetzt unheimlich viele Facetten, in welcher Form man das begleitet, um dieses Ziel zu erreichen. Das klingt sehr schlicht, aber man braucht viele Einzelaktivitäten und deswegen sind wir auch in diesen Bereichen so aufgestellt. Also man muss natürlich die Bestandsunternehmen sehr intensiv betreuen, damit man weiß, wo deren Entwicklungen sind an der Stelle. Man muss sich um neue Kunden kümmern, die sich an diesem Standort wohlfühlen sollen und aus welchem Bereich sollen sie kommen und wie verbindet man das mit entsprechenden Projektentwicklungen. Aber dazu werden wir sicherlich später noch kommen. Aber das sind Rahmenbedingungen, die einfach immer dieses Ziel vor Augen haben. Wie schaffen wir es, dass Arbeitsplätze hier an diesem Standort gehalten werden und wie schaffen wir neue, moderne, nachhaltige Arbeitsplätze für Bürgerinnen und Bürger hier in Bremen?
Okay, Sie haben ja eben kurz erzählt, dass Sie bei der Sparkasse auch dafür verantwortlich waren, für die Unternehmenskunden. Können Sie denn aktuell bei der Wirtschaftsförderung mehr für Unternehmen tun oder früher bei der Sparkasse?
Ich glaube schon jetzt mehr, weil es die Rahmenbedingungen besetzt. Also das, was die Sparkasse anbietet, ist ein ganz wichtiger Faktor der Finanzierungsbegleitung und auch einer Beratung, aber schaut natürlich sehr stark auf diesen finanziellen Korridor. Die Rahmenbedingungen, die wir setzen müssen als Wirtschaftsstandort, sind ja ungleich noch etwas schwieriger. Wir müssen uns über Standortfragen, über Gewerbeflächen unterhalten, über Fachkräfte, wie man dazu kommt, über Verkehrsinfrastrukturfragen, wie man die Unternehmen erreicht, wie deren Liefer- und Lagerprozesse zu organisieren sind. Dafür brauchen sie eben standortdefinierte Kriterien und die sind weitaus breiter gefasst als nur in dem Bereich, jetzt wie wir es auf dem Finanzsektor sehen. Also ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung dieser Fragestellung ist und ich glaube auch, dass wir mehr tun können, weil das, was die Sparkasse anbietet, bisher ist ein ganz wichtiger Faktor, aber dort gibt es eben ja auch noch Wettbewerber und Banken, die durchaus Interesse haben, den Finanzsektor gemeinsam zu gestalten. Wenn es hier um den Standort geht, haben wir nur die einzige Aufgabe bei uns.
Okay, und als Wirtschaftsförderung, da drin steckt Förderung und die Wirtschaft in Bremen, können Sie mal so ein paar Maßnahmen konkret aufzählen und beschreiben, wie man die Wirtschaft hier in Bremen fördert?
Hier, glaube ich, gerade versagt, aber ich hoffe, sie ist jetzt wieder dabei. Ja, also ich glaube, ich komme am besten darüber, wenn wir unsere Organisationsstruktur noch mal so vor Augen haben, weil darüber kann man eigentlich ableiten, wie wir die Wirtschaft fördern. Also ich sagte, dieses Thema Bestandsentwicklung, wir sind regional organisiert und haben damit die Zugänge regional zu den Wirtschaftsunternehmen am Standort Bremen. Darüber hinaus gehen wir sogar ganz tief ins Lokale hinein, dass wir Gewerbegebietsmanager und Managerinnen haben, wo wir wirklich an die Belange der Unternehmen sehr viel Wert drauf legen, die zu erfahren, weil wir kleine Dinge verändern können vor Ort, um zu wissen, wo die Sorgen und Nöte sind. Wir haben allerdings auch, wenn es um die Bestandsunternehmen geht, ein großes Projekt, das Thema der Digitalisierung vor. Das ist ja ein sehr starkes politisches Thema, auch der Transformation. Also wie schafft man es, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit auch in das wirtschaftliche Wirken hineinzubekommen. Und wir haben das ja mit Projekten wie dem Digitallotsen geschafft, also Digitalisierungsberatung für den Einzelhandel, für Tourismus, für Gastronomiegewerbe. Wir haben ein großes Projekt, das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, ein Bundesprojekt, wo wir auch über größere Unternehmen mit wissenschaftlicher Begleitung das Thema Digitalisierung sehen. Also das ist klar, um den Bestand am Standort wirklich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Und daneben haben wir eine Organisationseinheit, die sich um neue Kunden kümmert, die neue Unternehmen akquiriert im Inland wie im Ausland. Im Ausland bedienen wir uns einer klaren Struktur. Wir haben Bremen Invest Offices eingerichtet in drei Zielländern, also in China, in Shanghai, in der Türkei, in Izmir. Und in Vietnam, in Ho Chi Minh City, wo wir wirklich klares Ziel haben, wie schaffen wir neue Ideen, neue Projekte an diesen Standort zu bekommen, damit wir auch Wertschöpfungsketten komplettieren können, die wir per se von uns alleine heraus gar nicht komplettieren können. Also das ist ein ganz wichtiges Feld, hat aber was von Modernität und Internationalität für den Standort zur Folge. Und unser jüngstes Projekt ist ein Kooperationsprojekt mit Hamburg und Schleswig-Holstein, wo wir das Northern Germany Innovation Office in San Francisco gemeinsam betreiben, mit der Frage, wie können technologische, innovative Entwicklungen auf unseren Wirtschaftsraum transportiert werden, wie können Unternehmen hier an dieser Entwicklung partizipieren. Weitere Projekte sind im Bereich des Immobilienbereiches, wo wir auch strategische, wichtige Immobilienprojekte begleiten. Aktuell haben wir das Ecomat abgeschlossen. Eco Materials and Technologies, also wo wir wirklich über Ekoeffizienz ein Projekt entwickelt haben, im Hochbau über 70 Millionen Euro investiert haben und insbesondere für Akteure wie Airbus, wissenschaftliche Institute einen Rahmen geschaffen haben, wo wir am Standort innovativ das Thema Material erforschen und umsetzen können. Also das ist ein klassisches Strukturprojekt an der Stelle.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel und bleiben bei der Digitalisierung. Wie läuft das denn ab? Muss ein Unternehmen auf Sie zukommen und Bescheid geben, ich habe zu schwaches Internet zum Beispiel vor Ort oder ich brauche dies und jenes und dann kümmern Sie sich darum? Oder wie läuft so ein Prozess ab dann?
Also natürlich gehen wir in der Verbreitung auch über die entsprechenden Social-Media-Kanäle und machen deutlich, wo wir ein Beratungsangebot haben. Hier ist es sehr stark, weil ich die Aufgabe des Digitallotsen sehen, sehr konkret auf das Thema Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, weil wir an der Stelle feststellen, das sind eher so Kleinunternehmen in dem Bereich, wo die kleinen Unternehmen nicht unbedingt eine eigene Struktur haben, um so etwas zu begleiten. Und häufig sind es dann Fragen, wie stelle ich mich überhaupt digital auf? Was sind meine digitalen Prozesse? Wie muss ich mein Warenangebot positionieren? Muss ich analog und auch digital unterwegs sein? Diese Beratungsfragen, die stellen sich und die begleiten wir jetzt auch schon seit einiger Zeit. Und wir versuchen das natürlich in dieser Corona-Zeit sehr schwierig, nicht im persönlichen Dialog, sondern natürlich mit entsprechenden Formaten zu unterlegen. Gestartet sind wir im letzten Jahr, im vorletzten Jahr natürlich in der direkten Ansprache, um auch in die Unternehmen zu gehen. Das muss noch ein bisschen der Form warten, aber wir haben mehrere hundert Akteure mittlerweile begleitet und beraten in der Form, weil sie einfach Hilfestellungen brauchen. Gerade in dem Bereich, das sind Menschen, die haben ihr Know-how im Bereich Handel, die haben ihr Know-how im Bereich Textil, die haben ihr Know-how im Bereich Gastronomie, aber sie haben nicht in der Regel ihr Know-how im Bereich von digitalen Prozessen und können das auch nicht innerhalb von kleinen Unternehmen einfach mal so abarbeiten.
Das heißt, es können sich alle Unternehmen unabhängig von der Größe auch bei Ihnen melden. Also es gibt keine Anforderungen, wie groß ein Unternehmen sein muss.
Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Ich denke mal, die kleineren umso mehr, weil sie natürlich umso weniger eigene Strukturen haben, es selber selbstständig zu schaffen. Und unser Ziel ist, das Bereich auch noch zu verstärken, weil wir glauben, das wird jetzt auch, wenn wir auch schon nach Corona denken, eine ganz wichtige Herausforderung sein, wie man sich wieder neu am Markt positioniert. Stärker nochmal zu hinterfragen, bin ich mit meinen Konzepten richtig aufgestellt? Muss ich vielleicht Kooperationen eingehen? Muss ich selbstständig agieren? Muss ich einen Online-Shop haben? Also die Fragen, die muss man stellen jetzt gerade schon in der Zeit, wo wir uns hoffentlich alle schon vorbereiten auf die Zeit nach Corona.
Kostet denn so eine Beratung was oder ist die komplett kostenlos?
Also die ist kostenlos und wir versuchen eben auch, wir gehen ja in die Beratung erstmal hinein, noch nicht in die Umsetzung. Das ist unser nächstes Ziel, dass wir das auch mit finanzieller Begleitung hoffentlich auch mit Unterstützung des Senats hinbekommen würden, dass wir auch in die Digitalisierungsumsetzung hineingehen können, weil das ist natürlich der entscheidende Schritt, von der Erkenntnis und der Beratung hin in die Umsetzung hineinzugehen. Das wird ein anspruchsvoller Bereich sein. Der ist aber mitunter gar nicht so finanzintensiv. Das sind mitunter kleinere 1.000-Euro-Beträge, die man vielleicht manchmal nur braucht bei kleineren Unternehmen, um den nächsten Schritt zu machen. Und da hoffen wir, dass unsere Idee mit einer gewissen Förderkulisse, aber auch mit entsprechenden personellen Kapazität auch den Unternehmen in der Beratung selbst in der Umsetzung helfen zu können.
Das heißt, nicht die Unternehmen zahlen was, sondern sie unterstützen die Unternehmen finanziell dabei, das umzusetzen.
Wir wollen das im Rahmen einer Förderkulisse hinbekommen, ja, und würden das eben auch letztendlich auch versuchen zu fördern. Natürlich wird irgendwann ein Eigenbeitrag notwendig sein, wenn es auch um die Investitionen geht, aber wir versuchen so größtenteils die Hürden so gering wie möglich zu halten, weil wir glauben, geht um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen an der Stelle, ne? Und auch damit um die Zukunftsfähigkeit des Standorts.
Sie haben eben schon Gewerbegebiete und die Immobilien angesprochen als Weg, um Unternehmen zu fördern. Ist es da eher ein Bereich, wo größere Unternehmen auf Sie zukommen oder ist das auch auf die kleinsten Unternehmen mit ausgerichtet?
Also es ist sowohl als auch, also wir haben gewerbliche Strukturen, wo wir sicherlich über größere Unternehmenseinheiten sprechen, die sich auch natürlich solche Investitionen überhaupt erlauben können. Das muss man ja an der Stelle sagen. Es ist ja nicht einfach mal so, das ist ja schon eine Größenabhängigkeit da, ob ich ein Investment in ein großes Gebäude, in eine Lagerhalle, in ein Bürogebäude schaffen kann an der Stelle. Ja, aber auf der anderen Seite sind wir auch seit einiger Zeit unterwegs, insbesondere auch für kleinteilige Handwerksbetriebe, Strukturen zu schaffen, die auch passend sind zu der Geschäftsgröße und auch zu dem Geschäftsziel, was man hat. Also schaffe ich in der Region einen kleineren Betrieb anzusiedeln, schaffe ich Gemeinschaftsflächen auch, die es wirklich möglich machen, auch gerade im Handwerk, dass er eher etwas kleiner strukturiert ist, auch Möglichkeiten zu bieten, sich am Standort zu entwickeln. Also sowohl als auch, aber eine komplett andere Richtung, weil im großflächigen Bereich haben Sie andere Fragen zu stellen, als wenn Sie kleinteiliger unterwegs sind und vielleicht Gemeinschaftsstrukturen haben.
Das Ziel ist es wahrscheinlich, über die gesamte Stadtfläche Gewerbegebiete zu schaffen, oder ist eher sozusagen der Plan, an den besten Orten sozusagen im ganzen Stadtgebiet ein Gewerbegebiet aufzubauen?
Also wir sind mittlerweile ja in einer Situation, wie viele andere Städte auch, dass die Kapazität ja das Regulative ist. Also was haben wir wirklich überhaupt im Angebot? Und wir haben ein starkes Wachstum in den letzten Jahren gehabt in Bremen, sehr viele Investitionen gehabt, was natürlich dazu geführt hat, dass wir nicht mehr an jedem Standort in jeder Himmelsrichtung etwas bieten können. Und das ist genau der Punkt. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, um Gewerbeflächen zu entwickeln. Da gibt es Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa hat auch dieses Thema Gewerbeentwicklungsplan 2030 ausgerufen. Also wie können wir diesen Standort an der Stelle weiterentwickeln und wie können wir ausreichend Gewerbeflächen an den Standorten, die wir benötigen, zur Verfügung stellen? Heute müssen wir sagen, dass wir nicht mehr an jedem Standort jede gewerbliche Einheit unterbringen können. Wir haben starke Fokussierung, die Entwicklungsmöglichkeiten sind stark im Bereich Hemelingen-Hansa-Linie, Bremer Industriepark, noch Teile im Güterverkehrszentrum, aber wir haben nicht mehr diese große Vielfalt, aber das sind wir mit anderen Standorten, haben wir es dort gemein. Die Flächenknappheit wird uns zum Überlegen bringen, einmal was und wie wir ansiedeln, wie wir verdichten. Gibt es auch Restrukturierungen, also muss man auch wirklich wieder reattraktivieren gewisse Standorte und neuer investieren, wie man es auch im Wohnungsbau ja hat. Müssen vielleicht 30, 40 Jahre alte Gewerbeobjekte vielleicht einer Erneuerung zugeführt werden. Also da werden wir weiter sehr kritisch und innovativ mit umgehen müssen, denn die Standortfrage ist natürlich ein wesentlicher Faktor dafür, dass hier Arbeitsplätze weiterhin gesichert werden und neue Arbeitsplätze entstehen. Und das ist etwas, was Wohlstand und Gemeinwohl auslöst, indem wir hier Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können am Standort.
Und was ist im Moment das beste Gewerbegebiet?
Naja, also wir haben je nach Fokussierung, wir haben die Überseestadt, die eine hohe Strahlkraft hat, weit über Bremen hinaus, eines der größten Entwicklungsgebiete Europas geworden ist, mit fast 300 Hektar gewesen ist schon. Wir sind aber dort schon und im Vergleich doppelt so groß wie die Hafencity in Hamburg. Wir haben dort keine weiteren größeren Flächen mehr in der Entwicklung, aber ist natürlich ein sehr moderner Standort geworden. Wir haben das Güterverkehrszentrum, was seit Jahren, fast schon Jahrzehnten zu den Top-Güterverkehrszentren in Deutschland und Europa zählt, weil es einfach dort auch eine Ballung und eine Struktur hat von namhaften Logistikunternehmen an der Stelle. Wir haben den Technologiepark, eines der ältesten Technologieparks Deutschland, weil der immer noch funktioniert und weiter sich entwickelt in der Uninähe. Also wir haben je nach Standort ganz spannende Themen und aktuell eben auch die Hansa-Linie, wo wir die nächsten 100 Hektar erschließen, wo im Moment sehr viele im Bereich der Automobilzulieferindustrie für das Mercedes-Werk angesiedelt sind und wo wir in weiteren Entwicklungsperspektiven in der Fortführung der Erschließung da auch wünschen natürlich an der Stelle. Also je nach Klassifizierung, je nach Bedürfnisse haben wir unterschiedlich attraktive Gewerbegebiete und Entwicklungsgebiete, die aber sehr unterschiedlich eben auch zu kommunizieren sind.
Und hat Corona was an der Nachfrage da geändert? Also sind vielleicht mehr Unternehmen sogar interessiert oder eher weniger? Wie hat sich das jetzt im letzten Jahr geändert?
Also Corona hat schon einiges verändert. Also wir haben keine Projektabbrüche, aber wir haben schon Verzögerungen. Also das Interesse am Standort ist ungebrochen, aber man muss natürlich ehrlich mit der Sache umgehen. Es gibt sehr viele unternehmerische Entscheidungen, die zu treffen sind und vielleicht nicht unbedingt eine Standorterweiterung im Moment im Fokus ist. Also wir haben das, was abgewickelt geworden ist in den letzten Monaten, noch aus der Projektphase des letzten Jahres und vorletzten Jahres heraus, das ist planmäßig abgelaufen. Aber in der Projektierung im Moment merken wir schon noch ein Abwarten, weil es ist schon für viele Unternehmen spannend zu überlegen, wohin geht die Reise nach Corona? Also wie schaffen wir es wirklich, aus der Krise herauszutreten? Und gehört man dann auch zu den Gewinnern oder ist man so gut aufgestellt, weil die Rahmendaten, Marktmechanismen können sich auch schon verändert haben durch Corona und da ist ein bisschen mehr Abwarten im Moment angesagt, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, das ist ganz nachvollziehbar.
Sie kümmern sich ja auch darum, den Standort Bremen im globalen Wettbewerb möglichst gut zu platzieren. Ist das auch dadurch bedingt, dass Sie eben beste Gewerbegebiete schaffen oder sind damit eher Marketingmaßnahmen über Bremens Grenzen hinaus gemeint?
Also wir kommen dann natürlich im Moment noch genau zu dem weiteren Teil der Wirtschaftsförderung, den, wie ich vorhin erklärt habe, war ja sehr stark dieser wirtschaftsfördernde Gedanke. Aber wir haben ja auch einen Geschäftsbereich, der sich sehr stark aus dem Bereich natürlich Standortmarketing, dem Bereich Bremen Online und auch der Themen schon Touristik noch hervorhebt, wo wir eine Bündelung haben eigentlich dieser Kapazitäten. Und da geht es natürlich über allgemeine Standortpräsentationen, über Fragen, wie man diesen Standort positioniert, mit welchen Fähigkeiten und mit welchen Kompetenzen. Und die zahlen einmal natürlich auf den unternehmerischen Teil ein, aber sind natürlich auch sehr stark touristisch geprägt. Denn wir sind ja seit Jahren einer der führenden Städte, wenn es um Städtetourismus geht, in der Attraktivität und der Bekanntheit, die Bremen hier zu bieten hat. So, aber da sind wir natürlich auch im Moment in einer Wartephase, wie sich dieser Bereich wieder entwickelt. Wir sind uns alle einig, wenn wir das Thema Corona hinter uns gelassen haben, wird die Reisetätigkeit der Menschen, der Bundesbürger wieder extrem stark zunehmen und auch der Städtetourismus wird da sicherlich von partizipieren. Und das ist natürlich unverändert die Aufgabenstellung, diesen Standort so zu präsentieren mit seinen Fähigkeiten. Und das machen wir auch. Und der zahlt natürlich einmal, oder die Präsentation zahlt natürlich einmal auf den privaten Bereich ein, aber der ist natürlich auch existenziell für Unternehmen, wenn sie Entscheidungen zu treffen haben, zu welchem Standort sie sich hingezogen fühlen. Und da bedarf es eben auch einer guten Standortpräsentation. Und da ist es wichtig, dass wir diese Kombination aus Standortmarketing und Tourismus an der Stelle haben und seit einigen Jahren sehr erfolgreich eben auch die Online-Kompetenzen hier im Hause verantworten, was sich sehr gut entwickelt hat. Wir bedienen alle Social-Media-Kanäle, wir kommunizieren neu und anders in den letzten Jahren, weil wir wirklich sehr moderne Teams haben, die auch alle technischen und inhaltlichen Voraussetzungen haben, den Standort auch modern und für alle Altersgruppen zu präsentieren. Und das ist natürlich ganz wichtig, um zukunftsfähig, um modern sich auch nach außen zu zeigen.
Planen Sie denn schon oder bereiten Sie das schon vor, wenn Corona wieder besiegt ist sozusagen und die Reisetätigkeit zunehmen wird, sozusagen Bremen so zu präsentieren, dass die Menschen denken, da muss ich jetzt unbedingt hin?
Ja, definitiv, weil wir müssen so und wir wollen so denken. Wir müssen auch einer der ersten in diesem Standort sein, die so denken, weil wir die Rahmenbedingungen dafür setzen wollen und müssen, damit genau nämlich die Bürgerinnen und Bürger wieder sich wohlfühlen, damit andere Interesse haben an diesem Standort und auch das positive Bild weiter zu vermitteln. Ja, wir sind schon unterwegs, wie Bundeskampagnen funktionieren. Wir werden schon wieder planen, wie wir auf Messen gehen werden, um den Standort zu präsentieren. Wir werden eigene Kampagnen haben, die genau diese Entwicklung aufnehmen zu einem Zeitpunkt, wenn wir auch spüren, dass es wieder aktiv werden kann. Im Moment sind wir in einem Grundrauschen, was notwendig ist, damit der Standort unverändert positiv im Gedächtnis bleibt. Und dann geht es die Phase zu eröffnen, wann wieder Reisetätigkeit und Offenheit da ist, um dann wieder noch mehr Gas zu geben. Und das ist alles in Planung und Umsetzung, da sind Vorbereitungen da. Wir selber arbeiten auch im Ausland jetzt schon wieder mit eigenen Videos, die wir am Standort haben, wie wir auf Kunden zugehen, die wir wieder vorbereiten darauf, dass Grenzen wieder geöffnet werden, in dem Sinne, dass auch Reisetätigkeit möglich ist, damit Ansiedlungsinteressierte auch wieder aus dem Ausland wieder uns erreichen können. Dafür haben wir Formate entwickelt, um eben bei unseren Kundinnen und Kunden auch immer noch präsent zu sein. Und das sind wir auf Hochtouren unterwegs, da sind die ganzen Teams auch darauf vorbereitet. Und ja, alle freuen sich darauf, dass es dann wieder hoffentlich wieder losgeht und wir die Arbeit dann auch wieder fortsetzen können.
Okay, wir müssen noch einmal kurz zurück zu den Immobilien. Sie sind ja auch federführend in Sachen Entwicklung in der Überseestadt. Sie kümmern sich ja so hier sowohl um die Erschließung als auch um die Vermarktung. Warum ist das so wichtig, dass beides zusammenhängt?
Also, weil man kann, glaube ich, also man kann so einen Standort, der sich so neu entwickelt hat, eigentlich neu erfunden hat, aus der alten Hafenstruktur heraus, der fast abgeschirmt war und nicht zugänglich war für die Bremer Bevölkerung, wenn er sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat jetzt in der Umsetzung, nur dann auch begleiten, wenn man weiß, was die Bedürfnisse derer sind, die sich für den Standort interessieren. Also man kommt von der Entwicklungsfrage, von der Infrastruktur hin zu dem, was die Bedürfnisse und ich sag mal, die Nachfrage an der Stelle auch bedeutet. Und diese Gemeinsamkeit eben an der Stelle zu haben, wir entwickeln und vermarkten, hat eben den Vorteil, dass man sehr schnell am Kunden agieren kann. Und das hat sich auch gezeigt, dass wir ja nahezu jetzt die Überseestadt komplett entwickelt haben und nur noch wenige Gebiete wirklich offen für eine Verkaufsstruktur sind und wie ich finde, jetzt auch immer deutlicher wird durch auch so Megaprojekte wie die Überseeinsel in Verbindung mit dem Wechsel Kellogg und auch die Veränderung dem Bereich Rickmers-Reismühle hin, allerdings auch Kopfeuropahafen von der Zech Group. Das sind natürlich Projekte, die zeigen, wie komplett die Überseestadt letztendlich jetzt durch diese Betrachtung noch wird.
In einem anderen Interview haben Sie betont, dass das in der Überseestadt gerade anders ist als in der Airportstadt. Ist das da schlechter gelaufen oder hatte das keinen näheren Grund?
Nein, das ist insoweit anders gelaufen, dass wir natürlich in der Überseestadt Multifunktionsstandort haben, der eben neben der gewerblichen Entwicklung auch den Wohnungsbau ja kombiniert. Und wir in der in der Airport-Stadt eine starke gewerbliche Entwicklung logischerweise haben um das Thema Luft- und Raumfahrt. Also ich sehe das auch positiv. Also ich sehe da überhaupt gar keine Abweichung in dem Sinn, weil es eine ganz andere Ausrichtung hat. Die Airport-Stadt ist entwickelt und weiterentwickelt worden jetzt in Form der Luft- und Raumfahrt und hat dort namhafte Unternehmen in der Entwicklung gehabt, jetzt mit Airbus natürlich und dem Flughafen selbst namhafte Akteure, ergänzt durch viele andere aus der Branche und wir jetzt auch mit dem Ecomat noch ein Forschungszentrum dazu entwickelt haben. Also hat eine klare Ausrichtung auf eine Branchenstruktur gefunden. Hingegen ist die Überseestadt wirklich eine regionale Entwicklung, die hier einen Ortsteil sogar prägt, zum Leben und Arbeiten und Aufenthaltsqualität ganz anders definieren muss, als es in einem sehr gewerblichen Bereich wie der Airportstadt der Fall ist.
Ist das auch die Zukunft, des Arbeiten und Wohnens, dass man sozusagen beides in einem Stadtteil vereint?
Also wir werden sicherlich auch gerade nach und durch Corona uns Gedanken machen müssen, was die eigentlichen Herausforderungen sind, wie man Arbeit künftig definiert. Das hat sich heute schon verändert und man erkennt die Zeichen, was sich noch verändern wird, ohne Frage. Aber ich denke mal, dazu werden nicht nur die gesamten Stadtteile geprägt. Dafür haben wir auch nicht die Größen und die Neuschaffungen eigentlich an der Stelle. Ich glaube, das Arbeiten wird sich anders definieren. Alleine dadurch, weil wir das Thema Homeoffice haben, und auch es für sich verstetigen wird, in meinen Augen, Büro eine andere Definition erfährt. Also Büro wird nicht nur der Arbeitsort sein, er wird immer mehr auch ein Lebensraum sein, wo Kombinationen notwendig sind. Das ist nicht so, dass es das Wohnen nur betrifft, sondern eher die Aufenthaltsqualität erhöht, als nur in einem Büro seine Arbeit zu tun. Da gibt es sehr interessante Modelle. Also wir stehen insgesamt im Immobilienmarkt vor, wie ich finde, schon interessanten Herausforderungen, auch vor Veränderungen. Und da hat Corona sicherlich einen Beitrag geleistet, was zum Umdenken führt oder auch zur Neuausrichtung führt.
Hat das denn bei Ihnen auch zum Umdenken geführt? Also planen Sie weniger Gewerbegebiete als vielleicht vor Corona geplant waren, weil eben viele Menschen vielleicht zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten und nicht jeder einen festen Arbeitsplatz an einem Standort mehr hat?
Also wir kommen so gar nicht in die Versuchung, weil wir gar nicht viele Gewerbegebiete mehr in der Menge planen können, weil wir natürlich Fläche ein begrenztes Gut ist an der Stelle. Es wird sicherlich anders geplant werden, also von den Investoren, die künftig Immobilien zur Verfügung stellen. Und wir haben ja nicht nur Büros, sondern wir haben auch produzierendes Gewerbe, Gott sei Dank, weil wir das auch brauchen, um gewisse Arbeitsqualitäten in unterschiedlichen Formen auch anzubieten am Standort Bremen, was auch nachgefragt werden kann. Also dort im Bereich Produktion wird es vielleicht weniger diese Herausforderungen geben, sondern wir werden dann im klassischen Büroimmobilienmarkt eine Veränderung haben. Aber wir merken das auch an uns selbst. Wir sind ja auch sehr stark in den Bereich Homeoffice gegangen, sehr früh schon zu Beginn der Pandemie, haben technisch sehr stark umgerüstet, damit auch fast allen Mitarbeitern dieses Angebot gemacht werden kann. Führt jetzt dazu, dass es überhaupt keine Herausforderung im Moment für uns ist, unsere normalen Aufgaben auch zu erfüllen mit einem erheblichen Anteil von Mitarbeitern und Mitarbeitern im Homeoffice. So, und diese Erkenntnis haben natürlich viele andere Unternehmen auch, die sich sehr aktiv und sehr bewusst hier um diese Aufgabenstellung bemüht haben. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der wird auch bei künftigen Immobilienplanungen natürlich eine Rolle spielen. Also muss ich 100% Bürokapazität künftig anbieten oder biete ich nicht variable Modelle an, die es eben mir nur ermöglichen, 80% oder 70% meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zu bieten? Oder biete ich auch flexible Modelle an, dass ich teilweise solche Immobilienprojekte eben nicht nur alleine nutze, sondern dann, wenn sich die Veränderung in der Arbeitswelt ergibt, eben auch durch Dritte nutzbar werden lassen kann?
Coworking ist da ja ein Begriff, der immer wieder fällt und der sicher auch nach Corona noch weiter zunehmen wird. Arbeiten Sie auch hier daran, mehr Coworking Spaces zu schaffen? Also es gibt ja jetzt im letzten Jahr und diesen Jahres neue, die eröffnet worden sind. Die stehen wahrscheinlich relativ leer im Moment noch. Will man das erstmal abwarten, wie die da Entwicklung ist, oder sind schon neue in Planung?
Also wir haben die jetzt aktuell sich im letzten und vorletzten Jahr angesiedelt haben, aktiv begleitet, ja, weil wir auch die Notwendigkeit gesehen haben, dass die Bedarfe da auch steigen werden. Und ich gebe Ihnen recht, sie werden auch in meinen Augen nach Corona weiter steigen, weil es flexibles Arbeiten in einer vielfältigen Form ermöglicht. Und dieses Angebot muss ein moderner Standort wie Bremen unverändert leisten. Wir müssen schauen, ob es auch in allen Gebieten ausreichend zur Verfügung steht. Also wir haben es, wie ich weiß, wir haben es im Technologiepark, wir haben es in der Innenstadt. So, wir müssen schauen, wir haben es auch in der Überseestadt. Also überall müssen wir schauen, gibt es diese Gebiete. Aber wir haben aber auch, und da funktioniert der Markt schon ziemlich gut, dass Unternehmen schon von sich aus diese Analysen machen, wo kann ich eigentlich nachhaltig noch solche Strukturen anbieten und wo müssen sie eigentlich sein und wo habe ich dafür noch einen Markt.
Also Sie setzen da
Und
also primär auf die Unternehmen, also die Coworking-Anbieter selbst, dass die neue Spaces eröffnen.
ja, weil der Markt ist da und die Nachfrage ist da. Wir kennen diese Unternehmen, sie suchen auch selbst. Und wenn der Markt so funktioniert, dann muss eine öffentliche Einrichtung nicht in den Markt eingreifen. Das machen wir immer nur dann. Da gibt es diesen ordnungspolitischen Begriff eben des Marktversagens. Das ist an dieser Stelle überhaupt nicht der Fall, sondern wir sehen hier wirklich Unternehmen, die damit auch mit ihren Geschäftsmodellen so etwas anbieten.
Sie finanzieren sich ja durch staatliche Mittel und sind der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Häfen untergeordnet, oder?
Ja, wir sind, sie heißt Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa.
Sorry, das.
Das ist ganz wichtig, weil wir für Häfen eine andere Zuständigkeit haben. Ja, wir sind der zugeordnet. Frau Vogt als Senatorin ist auch unsere Aufsichtsratsvorsitzende und wir sind eben dem Fachdialog eben in diesem Ressort auch zugeordnet, ja.
Sie haben ja als Vorsitzender der Geschäftsführung schon zwei verschiedene Parteien da im Ressort erlebt. Wie viel Einfluss nehmen denn die Personen selbst und die Parteien auf ihre Arbeit da? Also spürt man da Unterschiede, welche Partei gerade regiert oder das Ressort innehat?
Also ich denke, die Aufgabenstellung, die wir erfüllen, ist ja sehr zentral und auch im Konsens eigentlich aller Parteien der Notwendigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und diesen Standort auch positiv darzustellen und ihn weiterzuentwickeln als modernen, innovativen Standort, ist auch Konsens, glaube ich, über alle Parteien hinweg, die jetzt auch aktuell die Regierung stellen und auch davor. Natürlich gibt es Schwerpunkte, die Parteien unterschiedlicher Form setzen. Und die sind aber immer eigentlich im Kontext der eigentlichen Aufgabenstellung zu sehen. Wir haben jetzt sehr stark das Thema Transformation als Themenstellung herauskristallisiert, was aber unsere Aufgabenstellung ja nicht korrigiert, sondern ganz im Gegenteil Schwerpunkte setzt. Und das sind Fragen der Nachhaltigkeit. Sie werden immer deutlicher werden, dass Unternehmensentwicklungen sich dieser Verantwortung stellen müssen, wenn sie im Wettbewerb dauerhaft wirklich bestehen wollen. Und wir haben das Thema Digitalisierung zum Beispiel in ganz wichtiger Form an der Stelle. Und wir haben natürlich dann die Rückschlüsse auf den Arbeitsmarkt darauf zu ziehen. Also wie schafft man wirklich gute Arbeit an der Stelle in Verbindung mit einer nachhaltigen, zukunftsorientierten und teilweise digitalisierten Gesellschaft. Das sind die Herausforderungen, die wir haben und die Schwerpunktsetzung haben wir und das ist einfach eine Konzentration jetzt nochmal auf neue Aufgabenpunkte und daher glaube ich, dass das immer mal gewisse Veränderungsstrukturen hat, gewisse Schwerpunktsetzungen hat, aber nicht erheblich verändert, in welcher Form eine Wirtschaftsförderung, welche Aufgabenstellung sie eigentlich haben.
Einige Oppositionspolitiker waren ja überrascht, dass Frau Vogt ausgerechnet als Mitglied der linken Wirtschaftssenatorin wird. Was haben Sie denn als erstes gedacht, als Sie das erfahren haben?
Ja, eine große Herausforderung, habe ich gedacht und finde es aber auch sehr gut, wie sich Frau Senatorin Vogt wirklich diese Aufgaben stellt, am Markt unheimlich unterwegs ist, sehr viel zuhört, welche Sorgen und Nöte die Unternehmen haben, sehr aktiv ist und versucht, Projekte und Prozesse zu begleiten an der Stelle und Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, das hat einige Menschen doch positiv überrascht, wie der Weg mittlerweile gegangen wird und die Schwerpunktsetzungen sind und verändert natürlich dann auf Arbeit gelegt. Und damit sind wir wieder an der originären Aufgabe auch einer Wirtschaftsförderung. In welcher Form wir die Projekte begleiten, wie wir sie nennen und wie wir sie vielleicht auch gestalten, da sind wir frei. Aber das oberste Ziel muss es immer sein, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Und da haben wir mit keiner Partei einen Dissens, weil
Okay.
das ist doch klarer Konsens. Also der Standort lebt davon, dass wir so viel wie möglich Menschen in Beschäftigung haben. Das ist die Grundlage für Teilhabe, für Wohlstand. Das ist es, wenn wir Beschäftigung hier sichern und schaffen. Und daher gibt es da keinen Dissens in der Aufgabenstellung. Und wie wir die Projekte dann organisieren, ob wir neue Projekte hinzunehmen, neue Sichtweisen aufnehmen, auch durch andere Begleitung, Das ist ja eine Weiterentwicklung in der Form, das ist überhaupt kein Hindernis.
Und wie hat sich die Größe des Etats verändert? Hatte das speziell was zu tun mit den regierenden Parteien?
Also wir haben sicherlich im Moment die Herausforderungen, die nächsten Jahre der WFB zu finanzieren, weil es natürlich so ist, dass die Leistungen, die wir anbieten, die ich vorhin versucht habe zu erklären, natürlich nicht entgelteigentlich angeboten werden, sondern eine Serviceleistung für diesen Standort sind und unsere eigentliche Leistung sich nicht in einer G&V wiederfindet, sondern in regionalen ökonomischen Effekten sich wiederfindet. Nämlich wie ist die Beschäftigung, wie viele Investitionen werden getätigt an diesem Standort, wie viele neue Projekte werden eingeworben über Drittmittel. Das sind alles so Fragestellungen, die Sie ja nicht in einer G&V einer GmbH wiederfinden, sondern die sich regionalökonomisch nur betrachten lassen. Und diese Leistungen, die gilt es letztendlich natürlich zu finanzieren. Und da sind wir jetzt in einem konstruktiven Austausch auch mit dem Senat. Und wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres 2021 Lösungen für die Folgejahre organisieren können, dass der Haushalt oder andere Effekte dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren auch unsere Aufgabe, die ich für dringend notwendig halte, gerade jetzt während und nach der Corona-Krise, unverändert weiter für diesen Standort umsetzen können.
Sie vermitteln ja auch Förderung und Finanzierung. Vermitteln heißt dann, Sie finanzieren das nicht selbst, sondern Sie unterstützen bei der Partnersuche wahrscheinlich, oder?
Ja, wir finanzieren, die Finanzierung bedeutet in der Seite natürlich, dass wir mit unserem Tochterunternehmen der Bremer Aufbaubank einmal natürlich Finanzierungsstrukturen immer wieder mit zur Verfügung stellen können und die Bremer Aufbaubank hier separat am Markt auch aktiv ist, um Förderkulissen auch zu strukturieren, in Verbindung natürlich mit heimischen Kreditinstituten. Und wenn, begleiten wir gerne, wenn wir dort vermittelnd tätig sein können. Das ist sicherlich damit gemeint. Aber die Leistungsfähigkeit haben wir eben auch, dass wir eine Förderbank haben, die in der Lage ist, innovative Projekte auch zu finanzieren. Dann eben der kurze Weg natürlich zu unserem Fachressort, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, wo es auch gilt, Fördermittel auch zu akquirieren und Förderkulissen zu organisieren, damit bestimmte innovative Projekte auch für den Standort wirken können.
Wer entscheidet denn, ob so ein Projekt innovativ ist und umgesetzt wird?
Einmal ist es natürlich die Fachkompetenz, die wir an der Stelle auch haben, wenn wir votieren in dem Bereich. Und ansonsten sind das natürlich Ressortmittel, die einmal in die Struktur der politischen Rahmenbedingungen passen müssen. Also in die Förderarchitektur, die ja vorher festgelegt hat, welche Struktur man finanziell durch Fördermittel begleiten will. Und in diese Prozesse muss das dann hineinpassen, weil das ist auch nur politisch abgestimmt und politisch gewollt. Also vorher gibt Politik den Rahmen vor, in dem wir und auch dann die Ressorts agieren können. Und das versuchen wir dann unterjährig durch entsprechende Berichte und Informationen zu unterlegen, warum wir dies tun und warum wir diese Projekte auch unterstützen.
Also die Politik gibt den Rahmen vor und bei den jeweiligen Projekten selbst haben Sie aber die Entscheidungsmacht sozusagen. Oder hängt das auch von der Größe ab
Ja,
eines
also
Projektes?
das kann auch von der Größe, weil es gewisse Förderarchitekturen hat bestimmte Fragen nach Größen und auch nach Ausrichtung. Und da gibt es natürlich Größenabhängigkeiten und Wirkungen und auch die Rahmenbedingungen können schon gewisse Setzungen sein von Größen, wo man Höchstgrenzen hat. Also daher ist natürlich auch immer die Größe des Projektes nicht unwichtig, um zu sehen, wie man solche Projekte begleiten kann. Aber diese Dinge werden dann auch mit dem Fachressort besprochen. Da wird entsprechend die Förderung geprüft, ob es in die Rahmenbedingungen hineinpasst. Und dann werden dort auch die Förderbescheide auch entsprechend erlassen, damit die Förderung auch umgesetzt werden kann. Aber die Rahmensetzung erfolgt natürlich durch die politischen Gremien. Dann gelten die Fachressorts, die die Hoheit darüber haben. Und wir übernehmen in der Regel die operative Begleitung und Beratung von Unternehmen, um zu wissen, was am Markt los ist und welche Bedürfnisse die Unternehmen haben.
Wenn jetzt ein Unternehmen auf Sie zukommt oder potenzielle Gründerinnen oder Gründer, helfen Sie denen in jedem Fall sozusagen und vermitteln Sie die auch in jedem Fall an ein Kreditinstitut oder prüfen Sie auch selbst erstmal die Idee auf die Tauglichkeit und entscheiden dann, inwieweit Sie da unterstützen?
Also wir müssen einmal differenzieren. Wir haben ja, wenn wir mit Ideen umgehen, also mit Gründungen, haben wir ja seit einiger Zeit das Starthaus im Einsatz, also als eine Einheit der Bremer Aufbaubank, die eine eigene Struktur gewählt hat, sehr barrierefrei unterwegs ist, auch sehr früh Ideen und Projekte aufnimmt. Und dort ist die Hauptberatung natürlich zu machen. Und dort werden die Entscheidungen auch begleitet, inwieweit man Finanzinstitute hinzuzieht oder nicht. Und das ist der Teil, der wirklich dort separiert ist und notwendig ist an der Stelle. Wenn wir dann im Moment größere Projekte, Immobilienprojekte von bestehenden Unternehmen an manchen Stellen haben, wenn diese Unternehmen keine Zugänge hier am Standort haben zu heimischen Kreditinstituten, dann sind wir natürlich vermittelnd tätig. Aber dort ist es eigentlich schon so weit, dass man gar nicht mehr viel selber machen muss hier am Standort, denn die bringen in der Regel ihr Know-how mit, wenn sie sich um diese Dinge kümmern. Also wo Begleitung notwendig ist, haben wir das Starthaus, nämlich bei den Gründungen und sehr jungen Unternehmen, die eine ganz andere Struktur und Infrastruktur benötigen und Hilfestellung benötigen, meist auch über den finanziellen Rahmen ja hinaus.
Und im Starthaus sozusagen müssen die Unternehmen oder die Ideengeber selbst dann auch die Idee erstmal pitchen und danach wird entschieden, wie es
Genau.
weitergeht. Okay.
Genau. Auch der Austausch eben auch in der Regel nicht nur mit Bankformaten, sondern auch mit Branchenexperten, mit technologischen Auseinandersetzungen. Also so wie das heute sein muss, wenn man sich über junge Ideen Gedanken macht, da ist es nicht mehr wie früher ein Businessplan, was hat man in den nächsten 3 Jahren vor, sondern da wird anders validiert, da wird anders nachgefragt und da brauchen die jungen Gründerinnen und Gründer einfach auch eine andere Atmosphäre. Und die versuchen wir mit dem Starthaus eigentlich zu schaffen.
Und Sie unterstützen die bis wohin dann? Also geht das von Anfang bis Ende sozusagen, also von der Finanzierung bis hin zum Büro vielleicht bei der Mitarbeiterfindung oder gibt es nur bestimmte Bereiche?
Nein, nein, auch das, auch dort gibt es Strukturen wie, wo Coworking möglich ist, wo es sinnvoll ist, sogar an der Stelle vielleicht passend machen, weil Coworking bedeutet ja nicht nur, dass ich einen Platz auf Zeit habe in dem Sinne, sondern dass vielleicht eine Struktur passender ist, weil ich Akteure neben mir habe, die mir hilfreich sein können in der Projektentwicklung. Also solche Dinge werden dann natürlich genauso geprüft wie die klassischen Finanzierungsfragen selbst. Also
Und
dort hat man wirklich Partnerinnen und Partner, die sich nicht nur um Finanzfragen kümmern, sondern denen es wichtig ist, dass die Idee nicht verloren geht, sondern dass man Rahmenbedingungen schafft, dass diese Idee auch am Standort sich positiv entwickeln kann.
reicht es mit einer Idee sozusagen dahin zu kommen und einem groben Businessplan oder muss ein Unternehmen schon gegründet sein, um da beraten werden zu können?
Nein, 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 ganz im Gegenteil. Also wirklich mit der Idee und dem groben Plan, weil dann kann man auch diskutieren und überlegen, welche Formen es gibt und sehr früh erkennen, wo die Reise hingeht. Also es gibt natürlich andere Akteure, die sind eigentlich komplett. Die haben schon sehr stark ihre Idee ausgearbeitet, aber es ist überhaupt keine Barriere an der Stelle, dass man erst etwas da gemacht haben muss. Das Gespräch muss immer gesucht werden, so wie die Idee da ist und man sich austauschen möchte. Stehen die Kolleginnen und Kollegen im Status natürlich zur Verfügung.
Wie ist denn das Verhältnis von der Wirtschaftsförderung zur Bremer Handelskammer?
Sehr gut. Also wir haben ja Aufgabenstellungen, die wir teilweise auch gemeinsam erledigen, wo wir versuchen eben auch gemeinsam zu agieren. Ich hatte das Thema Digitallotse, machen wir auch gemeinsam mit der Handelskammer. Wir betreiben den Unternehmensservice in einer sehr frühen Phase, also eine Analogie eigentlich zu einem Bürgerservice. Ja, gemeinsam mit der Handelskammer, in der Handelskammer, wir haben dort auch das Willkommensservice implementiert, also ein Projekt, was mit Bundesunterstützung läuft zur Begleitung und Akquisition von Fach- und ausländischen Fach- und Führungskräften auch. Also wir haben sehr viele Partnerschaften, das Thema Akquisition aus dem Ausland sind wir in der engen Abstimmung auch mit der Handelskammer. Also wir sind da in einem sehr konstruktiven Austausch. Und halte es auch für dringend notwendig, dass wir mit der Handelskammer und auch mit der Handwerkskammer natürlich mit den beiden Interessenverbänden sehr im engen Austausch sind, weil nur dann können wir auch wirklich eine Entwicklung wahrnehmen, die eben auch für diese Unternehmen auch zutreffend sein kann. Also wir müssen ja hinhören, was von Belang ist und wo auch wir gemeinsam dran arbeiten und wo wir eher gemeinsam stärker sind, als wenn wir nur einzelne Akteure wären am Markt.
Und ab wann fängt die Förderung der Wirtschaft an? Also setzen Sie auch schon in Schulen sozusagen an und wollen da Unternehmertum fördern oder ist das zu früh für die Wirtschaftsförderung?
Ja, das ist für uns, weil wir sehr operativ unterwegs sind, noch zu früh. Das halte ich auch eher für eine politische, für eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die uns im Moment, glaube ich, da überfordern würde, weil wir doch sehr stark dann schon am Projekt arbeiten müssen, unsere Ressourcen dafür einsetzen, dass die Umsetzung funktioniert. Aber ich bin ein großer Freund davon, sehr früh auch über Wirtschaft und Unternehmertum zu diskutieren, weil häufig das in den Schulen eher zu kurz kommt. nämlich dass man immer nur von einer Seite diese Betrachtung hat, oder wenn man über die naturwissenschaftlichen Fächer eine gewisse Innovationsfähigkeit da entwickeln will, weil man das mit Unternehmertum in Verbindung bringt. Aber es ist ja weitaus mehr. Wie gesagt, also das würde ich mich freuen, wenn es da Ansätze gibt. Aber ich glaube, es gibt einige Schulprojekte, die auch schon so funktionieren, wo auch die Unternehmerverbände und andere, glaube ich, sehr viel Wert drauf legen, sehr früh es zu begleiten, auch so Projekte wie Jugendforsch sehr früh zu begleiten von Unternehmensseite, weil man dort natürlich auch erkennen kann, dass man auch seine Zukunft nicht nur an der Technik selbst, sondern vielleicht auch an der technischen Entwicklung finden kann. Und je eher, desto besser. Aber ich glaube, da haben wir in Deutschland noch Nachholbedarf.
Haben Sie denn selbst mal überlegt, ein Unternehmen zu gründen?
Nein. Aber ich bin immer der Sache sehr nahe geblieben. Also ich glaube, ich habe mich immer sehr für der interessiert, wo ich mich entschieden habe, dieses Thema Unternehmensfinanzierung sehr früh bei Banken zu begleiten. Ich war ja vorher in der Norddeutschen Landesbank in Hannover schon tätig als stellvertretender Bankabteilungsdirektor. Da war ich auch schon nur für Unternehmen zuständig und ich habe das fortgeführt. Und das Unternehmertum hat mich immer sehr gereizt, vom Verständnis dafür zu haben, was Unternehmen brauchen, damit sie wirklich erfolgreich an einem Standort arbeiten können und Erfolg eben auch definiert. Und das war mir immer wichtig, eben nicht nur in der Rendite und dem Gewinn, was ein Unternehmen macht, sondern Erfolg, wie man gute Arbeit und zukünftige Arbeit auch gestalten kann. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen brauchen, damit wir gute Beschäftigung haben. Und gute Beschäftigung ist Teilhabe. Und wer Kinder hat, der weiß, dass es Menschen gibt, Familien gibt, wo vielleicht nicht alle teilhaben können. Und das muss unser größtes Motiv sein, Menschen in die Teilhabe zu bringen, Gemeinwohl zu organisieren. Denn dann haben wir auch Ungleichheiten und soziale Differenzen besser im Griff als vielleicht heute.
Und ist es noch möglich, dass Sie irgendwann ein Unternehmen gründen oder schließen Sie das eher aus?
Also im Moment schließe ich das ja aus, aber man sollte niemals nie sagen, weil ich glaube, die Begleitung, meine Aufgabe, die ich hier habe, ist sehr intensiv und die ist ja nicht zu Ende, sondern wir müssen uns jetzt gerade wieder neu aufstellen für nach und während Corona. Wir merken das ja auch und ich glaube, die Wirtschaft hat noch nie in der Zeit, wo ich aktiv in diesem Feld unterwegs bin, so die Hilfe benötigt wie jetzt, die es auf uns zukommt und wir hoffen, dass wir irgendwo die Pandemie ja, vielleicht zur Mitte des Jahres anders organisiert haben als jetzt. Aber dann gilt es eben genau darum zu schauen, wie die einzelnen Wirtschaftsstrukturen sich weiterentwickeln werden, welche Hilfe sie benötigen, welche Begleitung sie haben, vor welchen Veränderungsprozessen sie stehen und natürlich die Beschäftigung auch weiter dort im Blick zu haben. Nicht, dass dann eine wirtschaftliche Umstrukturierung zulasten von Beschäftigten geht, sondern Ziel muss es natürlich sein, die Beschäftigung mindestens zu halten, wenn nicht sogar auszubauen, nur auf einer modernen Art, die zukunftsfähiger ist vielleicht als heute. Und da braucht es die Begleitung und das werde ich gerne tun und meine Erfahrungen da einbringen.
Dann kommen wir zu den zwei Schlusskategorien. Das erste sind Entweder-oder-Fragen. Ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten und Sie müssen sich für eine entscheiden. Norddeutsche
Okay.
Landesbank oder die Sparkasse?
Die Sparkasse.
Welche?
Die Sparkasse Bremen.
Okay. Einzelbüro oder Großraumbüro?
Großraumbüro.
Qualität oder Quantität?
Qualität.
Überall drauf bezogen, oder ist das unterschiedlich?
Nein, das ist eigentlich durchgängig so, weil ich glaube, dass Qualität Quantität absichert
Und
und
also
Quantität viel zu valide wird.
lieber viele Unternehmen, die mittelmäßig vielleicht sind, dann in Bremen ansiedeln, oder ein super innovatives Unternehmen oder ein super großes Unternehmen.
Super groß ist schon schwierig, ja, super innovativ, ja, und Mittelmäßigkeit. Die Frage ist, wo die Beschäftigung nachhaltig gesichert wird. Also wir haben Geschäftskonzepte, wo man sagt, da ist viel Risiko vielleicht an der Stelle drin und wir brauchen viel Fläche, aber wir haben nachhaltig nicht viel Beschäftigung und Unternehmenserfolg. Also das ist abzuwägen. Daher Qualität auch an der Stelle. Die Qualität muss da sein, damit nachhaltig hier auch, ich sag mal, ein Geschäftsmodell funktionieren kann, denn mit dem Geschäftsmodell dann wiederum auch Beschäftigung funktioniert. Anders geht es ja nicht.
Eine Frage, die alle immer bekommen, besonders die Unternehmer, ist Luxusschlitten oder Familienauto?
Familienauto,
Okay.
wo meine Kinder erwachsen sind, also wir brauchen eher etwas Kleineres als ein Familienauto. Aber ein paar Jahre zurück wäre es mit Sicherheit immer Familienauto eher gewesen als Luxusschlitten.
Okay. Dann die zweite Kategorie sind Fragen in einem Satz. Entweder sie vollenden meinen Satz, wenn es ein angefangener Satz ist, oder sie beantworten meine Frage in einem Satz. In 10 Jahren bin ich.
Vermutlich Pensionär.
Irgendwann gründe ich.
Ja, was gründe ich? Vielleicht eine eigene Interessengemeinschaft zur Entwicklung von Unternehmen. Keine Ahnung, was ich noch gründen werde.
Mein Wunsch für die Wirtschaftsförderung ist,
Ja, dass sie nachhaltig auf stabiler Basis dem Standort weiterhin dienen kann und ihre Leistungen einsetzen kann für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und damit für Beschäftigte am Standort.
das beste Unternehmen, was Bremen passieren kann.
Ja, ein hochmodernes Unternehmen, was sehr innovativ ist und eine ganz neue Technologie zum Aufbruch für diesen Standort bringt.
Zum Beispiel.
Ja, also wir haben Themen wie Wasserstoff gerade in der Umlaufbahn, die man merkt, die diskutiert werden. Also es tut einem gut, wenn man aus den etablierten Branchen heraus andere Entwicklungen sieht, wenn man sieht, dass solche Themen vielleicht auch zu weiteren Wirtschaftsentwicklungen führen und solche Unternehmen, die dann auch einen strukturellen Wandel mit sich bringen, weil wir thematisch auf einmal mit solchen Innovationen, Herausforderungen ganz anders umgehen, die tun jedem Standort gut und damit auch Bremen.
Ein Startup, das ich mit Spannung verfolge.
Das ist nicht nur ein Startup. Ich verfolge mit Spannung die generelle Entwicklung im Bereich der Startups. Und weil es auch wahnsinnig wichtig ist für einen Strukturwandel in einer Region, dass sie sich erneuert, dass junge Ideen auch Platz greifen. Und da habe ich in meiner beruflichen Vergangenheit mich immer um das Thema Entrepreneurship gekümmert und ich werde es auch unverändert tun, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Wirtschaftsbestandteil ist und insbesondere auch für den Standort Bremen. Also ich hoffe, dass die Dynamik aus den technologieorientierten und nachhaltigen Gründungen heraus sich noch verstärkt, weil es für den Standort ein ganz wichtiger Faktor ist.
Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, den oder die ich gerne mal treffen würde, kann auch international sein.
Ja, also ich würde gerne mal Zuckerberg treffen, ja. Das würde mich mal interessieren, mit solchen Menschen sich mal zu unterhalten, was solche Ideen eigentlich auch bringen. Aber die bringen einen meistens persönlich weiter, weil der Mensch mitunter etwas anderes zu bieten hat als nur sein Unternehmen, wer darüber festgemacht wird, ne?
Okay. Dann noch die letzte Frage. Was ist denn Ihr liebstes Arbeitsgerät?
Mein liebstes Arbeitsgerät, das ist, glaube ich, mein Handy, mein Smartphone, weil ich damit mobil und mittlerweile multifunktional unterwegs sein kann. Im Telefonieren ist schon fast untergeordnet, aber von Termine organisieren mit allen Möglichkeiten, die es verbindet. Also ohne mein Smartphone wäre ich schon sehr stark eingeschränkt in meiner Arbeit,
Ich auch. Dann
ja.
vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, ja, war sehr spannend.